Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria in unserer Sendung Lebenshilfe. Heute bereits der fünfte Teil der Sendereihe Psychospirituelle Entwicklung anhand der inneren Burg der heiligen Teresa von Avila, die für uns Dr. Reinhard Bichler, er ist Theologe und Psychotherapeut, gestaltet. Heute im fünften Teil wird Dr. Reinhard Bichler über die fünfte Wohnung sprechen und auch ein wenig über die Nacht des Geistes. Und ja, ich darf Sie nun herzlich begrüßen, Dr. Reinhard Bichler. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Gabi. Ich freue mich, dass wir immer tiefer einsteigen und dass Sie wieder mit dabei sind, dass Sie auch gerne mitgehen, diesen Weg, der, wie der Johannes von Kreuz sagt, immer steiler wird. Und ab jetzt wird es wirklich steil. Fünfte, sechste und siebte Wohnung sind jetzt wirklich die Wohnungen, die ins Herz Gottes führen. Und alle Hörerinnen und alle Hörer, die zufällig aufgedreht haben, die zufällig jetzt vielleicht im Auto sitzen und sich denken, was ist denn das für ein Sender, dann kann ich Sie nur beglückwünschen und sagen, Sie sind mitten im Herz Gottes angelangt. Ja, das ist nicht Unwesentliches, was Sie jetzt hier hören, sondern es ist eigentlich das, was unser Ziel ist. Alle Menschen und wirklich alle Menschen seit der Schöpfung bis zum jüngsten Gericht, also am letzten aller Tage, wo Menschen sein werden auf der Erde, die gehen diesen Weg. Und wer es nicht hier auf Erden schafft, durch diese sieben Wohnungen durchzugehen, der muss es dann im Fegefeuer nachholen. Auch hier werden vielleicht manche von Ihnen sagen, das ist alles nur Theorie und wer weiß, ob das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist eben auch unser Glaube. Unser Glaube ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, uns erlöst hat und dass wir ihm nachfolgen dürfen. Dass der Weg der Kirche ist die Nachfolge Jesu. Und eine vorzügliche Weise, wie wir Jesus nachfolgen können, ist eben, indem wir die sieben Wohnungen beschreiten und durch die zwei Nächte hindurchgehen. Da möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen und erinnern. Die ersten drei Wohnungen sind die Wohnungen, die ich noch aktiv mitgestalten kann. Und die meisten Menschen, die gute, gläubige Christen sind, sind in diesen ersten drei Wohnungen. Viele bleiben in der voll angeräumten, wunderschön eingerichteten, durch und durch angenehm und gemütlich gestalteten dritten Wohnung sitzen und wagen es vielleicht mal einen kurzen Ausflug in die vierte Wohnung, kehren aber dann in die dritte Wohnung zurück und bleiben dann leider ein Leben lang in der dritten Wohnung. Und wer in der dritten Wohnung ist, der hat schon Gott tief erfahren, der hat sich Gott ganz hingegeben, der ist wirklich ein guter Christ, ein liebevoller Mensch, einer, der viel Gutes tut und der Gott von ganzem Herzen liebt. Aber, und das ist eben das große theologische Aber, es ist selbst entschieden, es ist selbst gemacht, es ist noch ganz stark der eigene Wille. Der Mensch hat es selber entschieden. Oder wie Therese eben sagt, die Seele, damit meint sie eben den Menschen, hat sich dafür entschieden. Und die vierte Wohnung, die wir das letzte Mal gehört haben, die ist ein Übergang hin zu der fünften, sechsten und siebten Wohnung, die rein passiv dann ist, wo ich selbst nicht mehr so viel entscheide, wo Gott mehr in mir tut und an mir tut und durch mich tut. Und in dieser fünften, sechsten und siebten Wohnung, das ist auch nur möglich, wenn ich Gott wirklich wirken lasse, so wie ich es mir nicht vorstelle. Und die Basis, quasi die Eintrittspforte, ist schon die dritte Wohnung, wo ich diese erste Ganzhingabe gemacht habe. Die zweite Ganzhingabe ist dann in der siebten Wohnung. Und es gibt viele Entsprechungen. Also die erste Und die fünfte Wohnung ist eine Entsprechung. Die zweite und die sechste, die dritte und die siebte und die vierte Wohnung ist in der Übergang von aktiv zu passiv. Und auch noch eine ganz wichtige Vorbemerkung, die Nacht des Geistes, ich habe da nochmal jetzt genauer nachgeschaut, auch im Spanischen, und das ist ein Genitiv und das kann man auch als Genitiv im Gerundium verwenden und das heißt eben dann die Nacht für die Sinne und nicht die Nacht der Sinne. Das ist nämlich dann auch noch einmal besser und klarer verständlich. Ja? Also die Nacht für die Sinne hat eben den Sinn, dass die Sinne die gereinigt werden. Und die Nacht für den Geist, also nicht die Nacht des Geistes, sondern die Nacht für den Geist, hat den Sinn, dass der Geist gereinigt wird. Über die Nacht für den Geist werde ich heute noch etwas sagen. Das vorletzte Mal habe ich schon einiges über die Nacht für die Sinne gesagt. Ist auch logisch, weil die Nacht, wo die Sinne gereinigt werden, die erste Nacht, beginnt Ende der zweiten Wohnung, auf jeden Fall in der dritten, in der vierten und endet spätestens in der fünften Wohnung. Und die Nacht, die zweite Nacht für den Geist, beginnt oft in der vierten oder fünften Wohnung und endet auf jeden Fall am Ende der sechsten Wohnung. Weil ich kann nur in die siebte Wohnung kommen, wenn die Nacht für den Geist beendet ist, wenn mein Geist dafür vorbereitet ist. Sonst ist die siebte Wohnung nicht lebbar. Und viele Menschen, die nicht in die siebte Wohnung kommen, aber in der sechsten sind, werde ich dann auch nächstes Mal noch mehr dazu sagen, die werden dann im Tod so gereinigt, dass dann wird die Nacht für den Geist so beschleunigt im Sterbeprozess, dass sie bereit sind, gleich in die siebte Wohnung zu kommen und sich dadurch das Fegefeuer ersparen. Das heißt, wer sich das Fegefeuer ersparen möchte, und ich hoffe, das wollen Sie alle, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch wenn wir uns alle unter das Fegefeuer nichts vorstellen können, aber es ist auf jeden Fall sicher viel furchtbarer und viel sehnsüchtiger und viel schwerer, Gott zu sehen und nicht zu ihm kommen zu können, nichts für sich selbst tun zu können, weil dann habe ich wirklich keinen eigenen Willen mehr. Dann bin ich nur noch ganz von der Gnade und vom Gebet anderer Menschen abhängig. Wenn Sie sich, liebe Hörer, das Fegefeuer ersparen wollen, dann ist es ganz wichtig, dass Sie danach trachten, zumindest bis in die sechste Wohnung zu kommen. Die siebte Wohnung gelingt dann im Tod und wird im Tod auch geschenkt und dann können Sie gleich in den Himmel kommen. Warum bin ich mir dessen so sicher? Weil es einfach die Therese so klar schreibt und weil es der Johannes vom Kreuz bestätigt und weil es viele, viele Menschen, die in der siebten Wohnung jetzt schon auf Erden sind, auch so sagen, auch so bestätigen. Und warum ist es so wichtig, dass wir in die siebte Wohnung kommen? Weil erst wenn wir in der siebten Wohnung sind, dann erhört Gott unsere Gebete unmittelbar. Vorher müssen wir noch viel tun und opfern und ist unser Wille noch nicht so gereinigt, dass Gott unsere Gebete sofort und unmittelbar und direkt erhört. Ab der siebten Wohnung ist unser Wille so geläutert, sind alle unsere Seelenkräfte so geläutert, dass Gott so angezogen ist von unserer Seele, von unserem Sein, wie wir sind, dass sein Wille unser Wille ist. Aber dazu dann erst in 3 Wochen. Wir sind jetzt in der fünften Wohnung und die fünfte Wohnung ist der Anfang von den 3 mystischen Wohnungen, von den 3 Wohnungen, wo nur passiv der Mensch mehr ist. Und Sie werden dann nachher gleich sehen, das Passive ist nicht passiv, sondern das ist höchst aktiv, aber höchst Gott wirken lassend. Also wir brauchen da ein Höchstmaß an Flexibilität, an Bereitschaft, uns von Gott umgestalten zu lassen, uns umwandeln zu lassen, nicht zurückzuschrecken. Das ist so wie eine Operation, zuerst mal am Fuß, ohne Narkose. Das ist so die fünfte Wohnung, das Vergleich. Sechste Wohnung ist so eine Lungentransplantation ohne Narkose und die siebte Wohnung ist eine Herztransplantation ohne Narkose. Warum bringe ich so ein furchtbares Bild? Das tut ja weh. Ja, das tut auch weh. Ohne Leid, ohne Bereitschaft zu leiden und ohne, dass das Leid sinnvoll gelebt wird, und zwar, dass ich im Leiden einen tiefen Sinn durch die Gnade Gottes entdecke und dieses Leiden auch sinnbringend aufopfere für andere, wäre das Leiden sinnlos und führt es mich auch nicht weiter. Aber wir wissen einfach aus der Kirchengeschichte von allen Heiligen und eben von Teresa von Avila und von Johannes von Kreuz, wenn ich das Leid, das mir Gott schickt, unterschiedlichster Art, sei es Gesundheit, sei es Lebensschicksale, sei es persönliche Begrenzungen durch Schwachstellen, durch Sünden, durch unerklärliche Dinge, die auch möglicherweise uns auch als Versuchungen sich zeigen, auch als übernatürliche Versuchungen. Diese Leiden sind erstens nichts im Vergleich zu den Gnaden, die an uns offenbar werden, auch jetzt schon hier in diesem Leben. Und die Leiden sind notwendig, dass Gott uns quasi, dass Gott sich sicher sein kann, dass unser Wille ihm ganz übergeben ist. Weil wenn wir ihm Leid zurück, etwas wieder zurücknehmen und sagen, na, hör auf, das tut doch zu weh, ich will nicht, ja, dann nehmen wir wieder unseren eigenen Willen zurück und sagen, ist doch meins, lass mich in Ruhe, nicht du gehst zu weit, Gott. Und deshalb gibt es eine 5., 6. und 7. Wohnung nicht ohne Leid. Wenn sie sich da hineinwerfen in dieses Leid und das sinnvoll durchgehen, durchleiden, im wahrsten Sinne des Wortes durchleiden, und nicht fliehen, sondern dranbleiben, durch diese Angst und durch dieses Leid und durch diesen Schmerz durchgehen, dann wird es fruchtbar. Wenn sie abhauen, dann ist es leider meistens nicht fruchtbar, aber wir haben immer wieder noch mehrere Chancen. Also es ist nicht so, dass wenn wir einmal abhauen, dass es dann vorbei ist. Jeder wird mal abhauen, jeder wird sogar öfter abhauen. Aber Gott kann nicht weitermachen. Er steht. Er steht und er wartet und er hat alle Geduld bis an an unserem letzten Tag hier auf Erden und dann hat er auch noch weiter Geduld, auch im Fegefeuer. Aber es ist, er wird unsere Freiheit nicht nehmen. Er wird unseren Eigenwillen nicht brechen. Keine Sorge. Er hat Hochachtung vor unserem eigenen Willen. Aber die Aufgabe ist es von uns Menschen, ihm den Willen in allen Lebenssituationen zu übergeben. In allen. Wirklich in allen, allen, allen. Auch in den Situationen, die wir uns nicht vorstellen können. Und das zeigt schon dann die Geschichte und das zeigt unser Leben und das zeigt unser Alltag, dass wir ja trotzdem leiden. Und es ist ja auch kein Zufall, dass je älter wir werden, desto mehr Leid gibt es auch. Desto mehr Leiderfahrungen haben wir. Das heißt, wir kommen auch durch unsere Geschichte auch näher zu Gott. Auch durchs Leiden werden wir reifen. Und das Furchtbare ist eben, wenn Menschen älter werden und leiden und das dann alles wegmachen wollen und vergrämt werden und verhärmen und innerlich verbittert werden und auf Gott und die Welt und auf alle Menschen böse sind, warum sie leiden müssen und die anderen haben es gut und es kann nicht sinnbringend gelebt werden, das Leiden, und nicht sinnbringend gemacht werden. Wie das Samenkorn, das dann eben nicht keimen kann, sondern tot in der Erde liegen bleibt, weil es entscheidet, ich will da nicht in Ehre sein, ich will gleich eine Ehre sein und will gleich ein Baum sein oder so und vertraut nicht, dass wenn dieses Samenkorn stirbt, daraus ein Baum wird mit hundertfachen Samen oder eine Ehre wird, eine Weizenehre mit hundertfachen Samen. Das heißt, wir sind ab der 5. Wohnung in den Grundprinzipien des Reiches Gottes und das ist eben Leiden, Tod und Auferstehung. Und ich kann es nicht oft genug betonen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jedes Leid, dem Sie einen Sinn geben, auch wenn Sie keinen Sinn dahinter sehen, wenn Sie sagen, der Pilger rettet sich leicht, der hat keine Ahnung, wie schwer mein Leid ist. Habe ich auch nicht. Aber Gott mutet Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieses Leiden zu, dass Sie genau dieses Leiden, das Gott Ihnen zumutet, das ich gar nicht kenne, das niemand vielleicht auch kennt, das niemand ermessen kann, aber genau dieses Leiden mutet er Ihnen zu, damit Sie es fruchtbar machen, damit Sie es sinnvoll machen, damit Sie es aufopfern und damit Gott Sie gebrauchen kann für die Erlösung. Und deshalb sind wir ab der 5. Wohnung alle ganz massiv beteiligt an der Miterlösung. Die Mutter Gottes ist eine Miterlöserin, deshalb ist auch die Mutter Gottes ab der 5. Wohnung entscheidend für den geistlichen Weg. Es gibt, denke ich, niemand, der den Weg in die 7. Wohnung schafft, ohne die Mutter Gottes. Ab der 5. Wohnung brauchen wir die Mutter Gottes wie ein Stück Brot, die uns an der Hand geleitet. Nicht weil Gott jetzt zu schwach wäre, sondern sie ist einfach wie die geistliche in der Kirche die Mutter Gottes als geistliche Lehrerin. Und sie ist die, die in der siebten Wohnung war und der sieben Schwerter durchs Herz gedrungen sind und die alles im Tiefsten aufgeopfert hat und im Tiefsten fruchtbar gemacht hat. Und sie begleitet uns durch die Wohnungen, weil die fünfte Wohnung ist, schreibt die Teresa von Avila, für Anfänger, aber natürlich für sehr hohe Anfänger, aber sie meint damit für Anfänger im mystischen Bereich, für Anfänger, die wirklich sich von Gott brauchen lassen und wo Gott wirklich sie dann zu echten Werkzeugen heranschmiedet. Gott braucht jeden und Gott freut sich über jeden, auch der, der in die erste Wohnung kommt und dort ein Leben lang stehen bleibt. Ja? Er freut sich über jeden in der zweiten, in der dritten und in der vierten Wohnung. Aber wirklich brauchen kann er uns erst ab der fünften anfanghaft, wie ein Anfänger. Ab der sechsten werde ich dann in der nächsten Einheit dann dazu einiges sagen. Und in der siebten dann voll. In der siebten sind wir dann wirklich das wirklich für Gott voll brauchbare Werkzeug. Und dann sind wir zentral. Dann, also nicht wir sind zentral, nicht wir sind dann mächtig oder so, ja, dass wir das nicht missverstehen, sondern Gott sehnt sich nach Menschen, die in der siebten Wohnung sind, weil er braucht uns, dass wir hier auf Erden weiterhin sein Werk fortsetzen. Und zwar mit Vollkraft, mit der Bevollmächtigung des Heiligen Geistes. Und das gelingt erst, wenn wir durchlässig sind, wenn wir durch diese Nacht für den Geist hindurchgegangen sind. Und die fängt, also die Nacht für den Geist fängt auf jeden Fall in der fünften Wohnung an. Deshalb sagt die Theresa auch, in dieser fünften Wohnung geht es ganz stark darum, dass wir die Dunkelheit, die noch in uns ist, ablegen. In der fünften Wohnung werden uns viele Sünden gezeigt, die wir längst vergessen haben oder die uns gar nicht mehr bewusst sind. Es werden uns Sünden aus der Kindheit plötzlich aufgehen, einfallen, von Gott eingegeben werden, weil auch die müssen gereinigt werden, auch die müssen gebeichtet werden, auch die müssen gesühnt werden, damit Jesus weiter tun kann. Weil wenn wir nicht ganz rein sind, die Reinheit ist ein ganz zentrales Kriterium, um gut wirken zu können, um durchlässig zu sein für Gott, ist es wie ein kleiner Staudamm oder wie eine Blockade im Rohr, ja, wo das Wasser nicht, das Wasser der Gnade, Geist Gottes nicht so gut durchfließen kann. Und deshalb muss dieses Rohr gereinigt werden und da kommen auch kleine Sünden, die uns überhaupt nicht so bewusst sind. Oder bisher nicht bewusst waren, die wir noch nie gebeichtet haben. Also zum Beispiel, dass ich als Kind meiner Mutter einen Zucker gestohlen habe. Also wirkliche Kleinigkeiten. Das ist ja längst, ist ja lächerlich, einen Zucker zu stehlen. Ja? Ist auch lächerlich. Und trotzdem ist es eine kleine Blockade. Und alle Heiligen berichten, je mehr sie in die Heiligkeit vorangeschritten sind, desto mehr ist ihnen die Distanz zwischen Gott und ihnen aufgegangen. Desto mehr haben sie sich ja als große Sünder erlebt. Und es wäre jetzt ein Missverständnis zu sagen, ja, die sind dann skrupulant geworden und sind ängstlich geworden und haben irgendwie jetzt da waren nur noch kleinlich. Nein, sondern durch die Gnade Gottes ist ihnen das Licht so aufgestrahlt im Herzen, dass sie tief innerlich gespürt haben, wie weit noch weg sie von Gott sind. Und wie groß die Sehnsucht ist, vor Gott bestehen zu können. Und das geht nur, wenn ich jetzt schon mich auf Erden reinigen lasse. Weil nur dann kann ich vor Gott bestehen. Ich habe immer noch, also ich wäre nicht gerecht, indem ich durch diese fünfte, sechste und siebte Wohnung gehe und dann sagen kann, so jetzt bin ich gerecht, jetzt hat Gott keine Chance mehr gegen mich, jetzt muss er mich in den Himmel aufnehmen. Also das wäre der komplett falsche Ansatz. Sondern Gott reinigt mich so, jetzt schon auf Erden, und macht mich jetzt schon so ihm ähnlich, damit ich dann, wenn ich dann vor ihn hintrete im Himmel, wo ich ihn noch mehr sehe, noch tiefer sehe, noch tiefer schaue, dann auch seine ganze Größe anfanghaft aushalten kann. Weil, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist auch nicht so, dass der Himmel statisch ist und wenn sie einmal dann in den Himmel eingetreten sein werden, ist es nicht so, dass es dann nichts mehr Neues zu sehen gibt, sondern der Himmel wird immer noch größer, immer noch ergreifender. Gott werden sie auch im Himmel immer noch tiefer erfassen und erfahren. Es gibt da eine Entwicklung im Himmel. Das ist nicht so, ich komme einmal in den Himmel und dann bin ich die restliche Ewigkeit, sitze ich da und muss Gott loben und preisen und es ist jeden Tag neue Fahrt und ich sehne mich so sehr wieder nach endlichem was Lebendigem. Ganz und gar nicht. Es ist eine Sekunde auf die andere Sekunde ist es schöner und größer und ein tieferes Glücksempfinden als in der vorigen Sekunde. Es wächst immer weiter und es hört nicht auf zu wachsen. Aber es ist kein Ich will mehr, sondern ich habe schon alles und trotzdem schenkt Gott noch Tieferes. Das oft sogar einfach nur noch mich dann eben schweigen lässt, auch jetzt schon in der vierten und in der fünften Wohnung. Und ich habe ja Ihnen das letzte Mal in der vierten Wohnung erzählt, dass zwischen Glück und dieser Wonne, die sich einstellt im Gebet, ist ein Unterschied. Also dieses irdische Glücksempfinden, dass alles einfach schön ist und gut ist und gelungen ist und mir nichts wehtut und ich im Liegestuhl liege und die Sonne mir auf dem Bauch scheint oder wie auch immer, oder ich ein reicher Mann bin und deshalb glücklich bin, das ist damit nicht gemeint, sondern es ist dieses tiefe innere satt sein und erfüllt sein und zufrieden sein und diese Wonne, dass Gott mich ganz, ganz tief meint, kennt und liebt. Ja. Und das wächst immer tiefer. Das wächst von der vierten, also über die fünfte, über die sechste und über die siebte Wohnung immer tiefer und wächst dann auch in den Himmel immer tiefer. Das heißt, wahrscheinlich gibt es im Himmel als Start die siebte Wohnung, weil vorher komme ich nicht in den Himmel und dann gibt es weitere Wohnungen, die wir halt nicht wissen, die wir nicht kennen, aber die auf jeden Fall noch viel tiefer sind. Das heißt, im Kristall, Therese spricht in der siebten Wohnung vom Kristallpalast, vom Zentrum der Burg, gibt es quasi wieder eine neue Welt. Es tut sich ein neuer Kosmos auf innerhalb der siebten Wohnung und da gibt es dann eine weitere Welt, die wir bisher noch nicht kennen und die wir dann auch erst auch im Himmel erschließen werden, denke ich. Was sind die Herausforderungen in der siebten Wohnung? Aber ich sehe, ich habe schon jetzt überzogen. Ich darf bitten um einige Takte Musik.
Sie haben zugeschaltet hier bei Radio Maria zur Sendung Lebenshilfe, heute der fünfte Teil der Senderei Psychospirituelle Entwicklung anhand der inneren Burg der Teresa von Avila. Heute hören wir über die fünfte Wohnung und zu uns spricht Dr. Reinhard Bichler, er ist Theologe und Psychotherapeut.
Ja, also die fünfte Wohnung ist etwas für Anfänger, die schon sehr, sehr weit sind. Also für Anfänger, die jetzt wirklich sich in die Fluten Gottes stürzen wollen und die bereit sind, ihren Willen ganz und gar aufzugeben. Die erste Wohnung ist für Anfänger, die bereit sind, sich überhaupt mit Gott einzulassen, auf die Freundschaft Gottes. Aber hier geht es eben um um ein viel tieferes Anfangsstadium. Und trotzdem ist es im Vergleich zu der sechsten und der siebten Wohnung ein wirkliches Anfangsstadium. Worum geht es jetzt in dieser fünften Wohnung? Bevor ich in die fünfte Wohnung komme, bin ich ziemlich sicher in der Nacht für den Geist. Und deshalb kann ich Ihnen jetzt noch nicht über die fünfte Wohnung erzählen, sondern brauchen wir zuvor einige Hilfen, was passiert in dieser Nacht für den Geist. Ich habe es mehrfach in den Sendungen jetzt schon wiederholt, der Körper, die Seele und der Geist ist der Leib. Also der Körper ist das Fleisch, der wird auch sterben und wird auch verwesen, nimmt aber trotzdem etwas in den Geist hinein. Der Geist besteht aus diesen drei Seelenkräften, Gefühl, also Sinne, Wille und Verstand. Und diese drei Seelenkräfte reichen in der Seelenspitze, also in der tiefsten Weiterentwicklung hinein in den Geist, in den Geist des Menschen. Und der Geist des Menschen, der hat Kontakt zum Geist Gottes. Und jetzt wird in der Nacht für die Sinne, die also spätestens am Ende der vierten, Anfang der fünften Wohnung aus ist, werden die Sinne gereinigt. Das heißt, Gott muss vorher die Sinne, diese niederen Seelenkräfte der Gefühle und all dieser Sehnsüchte und all des Verlangens, was alles so schön ist in der Welt, ja, und was wir alles erhoffen und erbitten und was wir so gern haben und alles das, ja, also das ganz, alles Gefühlvolle, alles Sinnenhafte, auch dass die Welt so schön ist, auch dass ich in einen Menschen verliebt bin und mich freue über die Schönheit meines Ehepartners oder über die Schönheit oder die Liebe der Kinder oder was auch immer, ja. Also über alles, was ich mich sinnenhaft freue, das wird gereinigt und ist am Ende der vierten Wohnung ziemlich sicher zu Ende. Vielleicht reicht es noch in die fünfte hinein. Die Nacht für die Sinne. Das haben wir das letzte Mal gesagt. Das heißt, dann sind meine Sinne nicht abgestumpft und tot und es ist mir alles wurscht und ich kann die Welt nicht mehr wahrnehmen oder ich finde nichts mehr schön. Darum geht es nicht, sondern ich hänge nicht mehr sinnenhaft an den Dingen. Ich kann mich freuen und kann es wieder loslassen. Ich kann sie ganz tief empfangen, aber halte gar nichts fest. Ich kann mich jetzt bei einer Wanderung in diesen Tagen, wo es so herrlich klarer blauer Himmel ist, kann ich mich wunderbar freuen über die Schönheit der Natur und bin dankbar Gott, dem Schöpfer, was er alles erschaffen hat, aber ich hänge keine Sekunde fest. Sondern es ist gereinigt, es ist geläutert und es kann mir auch genommen werden. Wenn ich nicht wandern gehe und nicht die schöne Sonne scheint, bin ich deshalb nicht jetzt untröstlich oder verärgert oder sogar aggressiv, sondern ich bin frei. Und wenn ich gar nie mehr wandern gehe, weil ich im Rollstuhl sitze, habe ich es angenommen. So hart das klingt, das ist dann schon nächste Stufe. Aber das heißt, die Nacht für die Sinne heißt, dass die Sinne gereinigt werden. Was heißt also die Nacht für den Geist, die ab der fünften Wohnung mal beginnt, aber spätestens in der sechsten Wohnung voll einsetzt. Und es ist oft so, dass Menschen die ganze Zeit in der Nacht für den Geist sind, in der fünften und sechsten Wohnung und daher die Wohnungen gar nicht gescheit mitkriegen, weil sie so mit der Nacht für den Geist beschäftigt sind. Das heißt, diese Nacht für den Geist ist die Vorbereitung des Geistes, nicht der Seele, sondern des Geistes, für die direkte Kommunikation mit dem Geist Gottes. Wenn das nicht gelingt, dass diese drei Seelenkräfte, Gefühl, also Sinne, Wille und Verstand, auch der Verstand ist sinnenhaft und auch der Wille ist sinnenhaft, also das ist quasi ein Überbegriff, ja, also Gefühl, Wille und Verstand, zusammengefasst in den Sinnen, in der Seele, in den Seelenkräften, wenn die nicht so gereinigt werden, und schon so gereinigt sind, dass der Geist sich auf das Wesentliche konzentrieren kann, dann kommen wir nicht weiter und können wir auch nicht in die siebte Wohnung kommen. Das heißt, bei den Sinnen nochmal wird alles Leibliche, alles Emotionale abgedunkelt und die menschlichen Beziehungen werden werden nicht komplett aufgelöst, aber sie werden nicht mehr wichtig. Aber das ist auch wichtig zu wissen. Sie sind nicht unwichtig, aber sie sind auch nicht, ich bin auch nicht davon abhängig. Ich bin nicht, ich, ich bin frei. Und beim Geist wird das Seelische abgedunkelt. Das heißt, die Seelenkräfte werden so abgedunkelt, so abgetötet, könnte man auch sagen. Teresa verwendet halt auch diesen Begriff, Johannes vom Kreuz auch. Also sie werden so innerlich losgelöst vom Wollen, vom Verstehen und vom Empfinden, dass sie nicht mehr empfindbar sind, nicht mehr verstehbar sind und nicht mehr wollbar sind. Das ist eigentlich die Nacht für den Geist. Es ist nichts mehr empfindbar, nichts mehr verstehbar und nichts mehr wollbar. Ich kann mich wieder zurückholen. Ich kann aus der Nacht für den Geist rausgehen und kann sagen, das will ich jetzt aber. Ja. Ich will jetzt ein Schokoladeeis essen und das sofort. Ja. Ich will das und das. Ja. Dann bin ich ja wieder heraus aus der Nacht für den Geist. Und deshalb ist das Leid das Hauptmerkmal in dieser Phase. Gott schickt uns deshalb das Leid, weil wir da oft nicht sagen können, das will ich nicht, sondern es ist ihm jetzt da. Und das ist unsere Chance, dass wir so wandeln können, also uns wandeln lassen und das Leid wandelt uns und wir werden durch das Leid so gewandelt, dass wir bereit werden für das rein Geistige. Und deshalb ist in der Nacht für den Geist, bleibt der Geist des Menschen hellwach, der wird nicht verdunkelt, weil sonst würden wir aus der Gnade herausfallen. Was in der Nacht für den Geist verdunkelt wird, sind die Sinne. Die sind komplett, also die sind nicht tot, sondern abgetötet. Das heißt, die sind nicht mehr relevant, weil sie sind uns entzogen. Das wäre jetzt ein guter Begriff. Sie sind uns entzogen, sie sind uns nicht mehr verfügbar. Auch wenn wir sie wieder zurückholen können. Wir sind nicht jetzt quasi da jetzt behindert oder amputiert oder sind jetzt völlig unseres Willens unfreiwillig beraubt und können uns nicht mehr wehren. Das nicht. Aber wir können es frei hingeben. Und deshalb schreibt Johannes von Kreuz, die Nacht entsteht aus dem Zusammenprall zweier Gegensätze, in dem dieselben Träger nicht bestehen können. Und die Seele und den Geist ihren Kampf ausfechten. Was heißt das? Die Seele und der Geist sind ähnlich und doch zugleich sehr unterschiedlich. Die Seele ist viel niedriger als der Geist. Der Geist kann nur das auch empfangen, was er von der Seele bekommt oder was vom Geist Gottes bekommt, aber das ist nicht vernetzt, nicht verbunden. Und das quasi muss erst übersetzt werden, das muss erst verstehbar gemacht werden. Und das geht nur durch diesen Transformierungsprozess, dass die Seele so hineintransformiert wird, schon in das Göttliche, also von Gott selber, damit der Geist wirklich auch der Kanal sein kann. Sonst ist das wie ein Ventil, das wie ein Wasserhahn, der zugedreht ist. Der Geist ist zugedreht, das heißt, es gibt die Verbindung nicht zwischen dem Geist Gottes und der Seele, sprich dem Menschen, direkt. Und wenn das quasi übersetzt wird, wenn da die richtige Dichtung eingebaut wird oder was auch immer, ja, dann kann der Hahn aufgedreht werden, der Wasserhahn, nämlich das ist dann quasi der Geist. Und dann kann es durchfließen vom Geist Gottes hin zur Seele und von der Seele zurück zum Geist Gottes. Die Liebe, die mehr und mehr die Seele erfasst, also der Geist Gottes, der mehr und mehr die Seele erfasst, gewinnt Oberhand und erringt schließlich den Sieg, dank des Mitwirkens des Menschen, des Christen. Das kann nur ein Christ machen. Die Liebe ähnelt einem Feuer, das ein Holzscheit verzehrt. Da sind wir schon in Richtung 6. und 7. Wohnung, da werde ich dann noch einiges bei den nächsten Sendungen sagen. Aber momentan haben wir mit Feuer Kontakt, aber noch nicht wirklich. Und bei der, vielleicht, wenn wir uns das Bild des Feuers doch noch kurz vorstellen, aber erst anfanghaft, am Anfang, wie ist es, wenn wir ein Holzscheit in das Feuer hineinlegen? Ja? Es ist vielleicht noch nicht ganz trocken, das heißt, da gibt es noch eine Restfeuchtigkeit. Das fängt dann an zum Zischen, wenn es wirklich noch nass ist außen, ja. Es wird die Restfeuchtigkeit herausgeschwitzt oder alles Wässrige wird herausgeweint. Die können danach auch nicht mehr weinen. Es gibt nichts mehr zum Weinen, weil das Leid wird dann ganz trocken. Die Nächte sind immer total trocken. Dann wird das Holz so dunkel, verkohlt, wird so ausgedörrt. Die Flamme erhitzt das Holz immer mehr und schließlich wird es von außen her entflammt. Aber das Holz ist noch nicht von innen entflammt, sondern wird von außen entflammt. Und das passiert jetzt einmal in der Nacht des Geistes und eher noch in der 5. Wohnung. Wie geht es dann weiter? Nur ein ganz kurzer Ausblick. Irgendwann beginnt das Holz selber zu brennen. Und weil es schon zu heiß ist, weil es rundherum heiß ist und weil das Holz auch zu heiß ist. Und dann brennt es irgendwann von selbst. Und dann, wenn man dann noch weiter in dieses Holz Feuer hineinsieht, dann wird irgendwann einmal das Holz so voller Feuer, wird immer heller, und schließlich ist es ganz Feuer. Schließlich wird es ganz von den Flammen umzüngelt und dann wird es selbst Feuer, dann brennt es selbst und dann nährt das Holz das Feuer. Und dann ist das Feuer das Holz und das Holz ist das Feuer. Und das Feuer brennt durch das Holz und ohne Holz gibt es kein Feuer. Und ab dem Zeitpunkt hat dann das Holz keine anderen Eigenschaften mehr als die vom Feuer. Das Einzige, was noch der Unterschied ist, weil wir werden ja nicht Gott, ist, dass das Holz scheint verbrennt. Es wird kleiner, es wird leichter und am Schluss ist es weg. Und am Schluss sind wir tot. Also es wird deshalb der Tod nicht aufgehoben, der irdische Tod, weil wir sind noch immer Körper, wir sind noch immer Seele. Und es geht ja um den Kontakt zwischen Seele und Geist Gottes. Und da ist der Geist, unser Geist, unser menschlicher Geist der Mittler. Und deshalb ist auch dann unser menschlicher Geist das Unsterbliche. Wenn wir sterben, geht unser menschlicher Geist ganz schnell zu Gott und ist auch erkennbar, als wir sind auch von der ganzen Person her durch unseren Geist erkennbar. Der Seelenanteil, diese niederen Seelenkräfte, die sterben auch ab, sind aber im Geist kumuliert. Und wenn man landläufig sagt, eben die Seele kommt in den Himmel, dann meint man eigentlich den Geist, unseren menschlichen Geist. Und mit Seele eben meint man eben auch jetzt die Großhirnrinde, das Verstand, Wille, Gedächtnis, die Erinnerung, alles das ist die Seele. Und der Geist ist das, was bleibt von uns. Ist aber nicht das Hirn, das wäre wieder ein Missverständnis. Ja, ich habe jetzt viel überzogen, aber es ist gar nicht so einfach, diese Dinge auch in Worte zu fassen und dann braucht es ein bisschen länger. Ich freue mich über Ihre Anrufe und wenn möglich, liebe Gabi, würde ich dann auch noch gerne ein paar Sachen über die Gebetsweise in der fünften Wohnung sagen.
Sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio lautet 01 710 6016 01 710 6016. Die Telefonleitungen sind jetzt frei für Sie. Gerne können Sie anrufen, wenn Sie Fragen haben oder auch einen Beitrag zum Gehörten. Sollten Sie außerhalb Österreichs anrufen, zum Beispiel aus Südtirol, dann wählen Sie die Vorwahl 0043 und dann die 1 710 6016. Es gibt einen ersten Anrufer, der Herr Manfred aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüße Gott. Ich habe doch jetzt, bin gerade hineingekommen in diesen Vortrag. Ja. Und da ist mir etwas passiert, wie meine Großmutter verstorben ist in meinen Händen. Mhm. Habe ich gesehen, ich habe auf die Augen geschaut, ich habe eine Herzmassage gemacht und Mund-Beatmung. Mhm. Und da war der Ton auf einmal. Dann schaue ich auf die Augen und die Augen waren leer, wie man sagt, tot. Mhm. Ist da die Seele weggegangen?
Nee, der Geist. Sie hauchte den Geist aus.
Hat den Geist ausgehaucht, ja.
Genau. Also die Seele ist, es wird eben oft vermischt, Seele und Geist, ja. Aber Der Körper ist in die Hülle bleibt zurück und die wird auch begraben oder im Sand. Und die Seele ist das, woran man einen Menschen erkennt. Ja? Das ist sein Temperament, das ist seine Gescheitheit, das ist quasi die Großhirnrinde, das ist die Intelligenz, der Verstand, das ist seine Freude, sein Witz, alles das, ja, das ist alles das Seelische, ja.
Und leuchtende Geist, Augen, wissen Sie, das war
die leuchtenden Augen, die leuchtenden Augen sind auch seelisch, ja. Und das alles, was man vom körperlichen und seelischen, weil oft drückt sich ja unsere Seele auch körperlich aus, ja. Gemütliche Menschen sind dann ein bisschen bäbiger zum Beispiel, ja, oder so, ja. Oder die Drahtigen, die sind die genauen und so, das ist, drückt sich alles irgendwie auch im Körper dann auch aus und findet eine Widerspiegelung. Und der Geist sammelt quasi die gesamten Erfahrungen auf, auch die leuchtenden Augen, nimmt die quasi mit in die Ewigkeit rein.
Das ist der letzte Eindruck eigentlich, was da mitgenommen wird, dann, wie man
das
sieht.
Genau, also die waren dabei wie sich quasi der Geist losgelöst hat von Seele
das und Körper. Das war mein Wunsch. Der gesagt, den sie am liebsten hat, der möchte seinen Händen sterben.
Schön.
Meine Antwort war, Oma, du hast noch was anderes.
Ja, das heißt, die Oma hat gewusst, wem sie auch noch was als letztes mitgeben möchte. Das ist ja auch wie ein Vermächtnis. Ja? Das ist ja was total Intimes, auch jemanden sterben zu sehen. Ja,
ja. Und sie ist ruhig hinübergegangen.
Ja, genau. Und das ist ein großes Geschenk. Ja.
Ja, und da habe ich kennengelernt,
dass ich das langsam lösen konnte.
Heute. Jo. Wissen Sie, davon ist immer wieder, kommt mir das im Sinn jetzt, dadurch, dass ich da schon älter bin, jetzt wäre 73, kommt mir das mehr und mehr im Sinn.
Schön. Also deshalb ist es gut, wenn Sie auch durch die Wohnungen gehen. Ja? Sie können sich von der Radiothek auch die anderen Wohnungen runterladen oder per CD bestellen. Ja? Also wir Menschen brauchen alle die einzelnen Wohnungen, damit wir auch gut sterben können. Ja?
Auf jeden Fall. Vor allem im Herzen ist es so, dass wir uns so weit lösen müssen von hier, von diesem Alltagskram. Da kommt man ja schwer hinüber dann.
Ganz genau.
Man würde das vorher schon alles machen.
Ganz genau. Ja, richtig. Sie haben es erfasst. Alles Gute, Manfred. Vielen Dank für den Anruf.
Bitte gern geschehen. Wiederhören.
Ja, jetzt habe ich in der Leitung die Frau Antonia aus Südtirol. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Bichler.
Grüß Gott, bitte.
Ich habe eine Frage. Wenn man ganz eine schwere Trauer durchläuft, ist das auch so eine Entwicklung
Leid.
Von den Wohnungen?
Ist Leid, ganz genau, ja. Es ist ein Leid.
Ja.
Und dieses, wenn Sie das aufopfern und hingeben und beten für den Menschen, um den Sie trauern und das, wie soll ich sagen, verwandeln lassen von Gott und dass die Trauer fruchtbar wird, so wie die Maria Magdalena, die so geweint hat, ja, und die sich ins Grab gebeugt hat. Und dann hat Jesus zu ihr gesagt, Maria. Und dann hat sie sich umgewendet und gesagt, Rabuni, wo bist du? Ja? Und das ist quasi ein Trauerprozess, kurz zusammengefasst. Ja?
Dankeschön.
Alles Gute.
Danke. Wiederhören.
Ja, wenn auch Sie eine Frage haben oder auch einen Beitrag noch, können Sie anrufen in dieser Sendung unter der Nummer 01 710 6016. Jetzt darf ich Ihnen das Wort wieder übergeben, damit wir etwas über die Gebetsweisen in der fünften Wohnung erfahren.
Danke. Also jetzt kommen wir in die fünfte Wohnung. Wir sind wahrscheinlich so beschäftigt von der Nacht für den Geist, so wie die letzte Hörerin gerade angerufen hat, die mit der Trauer einfach beschäftigt ist, dass wir gar nicht merken, wie unser Gebet sich wandelt. Und ab der fünften Wohnung wandelt sich das Gebet signifikant. Und zwar merkbar anders als vorher. Vorher haben wir noch mit dem eigenen Willen gebetet, vorher haben wir noch bewusst gebetet. Sie können sich erinnern, mündliches Gebet, betrachtendes Gebet, affektives Gebet, also sehr sinnenfällig, ja, wir sind ergriffen, wie Gott uns liebt und oder wie er für uns leidet am Kreuz und so, also Affekte, ja, unglaublich schön, was wir erleben und so, ja, dann kommen wir in die erworbene Beschauung, das ist Ende der dritte, Anfang vierte Wohnung, dann kommen wir ins Gebet der Ruhe, bei der vierten Wohnung, wo es immer ruhiger wird, wo es immer mehr Stille gesucht wird und wo wir immer weniger auch sagen können. Wir sind weit weg vom mündlichen Gebet, das ist uns sogar, das strengt uns fast an, weil wir wollen ja bei Jesus ruhen, wir wollen in seinem Herzen ruhen, in der vierten Wohnung schon. Ja? Aber noch willentlich, noch recht viel willentlich, aber schon passiv, weil ruhen tue ich eher passiv, ja? Da lehne ich mich an und schweige. Und in der fünften Wohnung dann beginnt Gott zu handeln und er zieht uns so stark an sich, also die Anziehung der Gegenwart Gottes wird so dicht, dass man auch jetzt da an gar nichts mehr anders denken. Das sind ab der fünften Wohnung sind Zerstreuungen oder Ablenkungen oder innerliche, dass wir uns hinsetzen müssen und wieder beten müssen und so, das ist Geschichte, ja. Das war alles vorher. Wir sind so hineingezogen von Gott, dass wir so von der Liebe ergriffen sind, dass wir keine Gedanken, keine Gefühle, also auch keine Fantasiebilder mehr haben und dass auch unser Wille selber gar nichts mehr will, sondern der hält wie inne. Und in diesem Gebet, anfanghaft, wir sind immer noch Anfänger, fünfte Wohnung ist Anfang von diesen Gnaden, zieht Gott neben dem Willen, neben unserem eigenen Willen, auch den Verstand voll an sich. Das heißt, wir denken nichts mehr in diesem Gebet, wir sind wie dumm, aber das ist nicht dumm, sondern das ist auch nicht leer, sondern es ist, ich kann immer nur sagen, frei. Das ist einfach, ich brauche nichts denken, weil ich habe schon alles gedacht. Ich brauche nichts mehr denken. Es ist wie wenn ich fertig wäre oder wie wenn ich genug gedacht hätte. Und ich brauche jetzt nichts wollen, weil ich habe schon alles. Was will ich mehr als in Jesus sein? Ja? Der Wille ist erfüllt. Und da gibt es auch so ein schönes Lied, so ein neues. Der Hunger aller Zeiten ist gestillt, denn heute vor unseren Augen unverhüllt sich Gottes Gnade ganz enthüllt. Gott und Mensch an einem Tisch vereint. Ganz genau weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht, liebe Gabi, findest du das? Gott und Mensch an einem Tisch vereint? Vielleicht können wir das dann noch als Abschluss vorspielen. Das drückt die fünfte Wohnung aus. Noch nicht die sechste, noch nicht die siebte, aber die fünfte. Das heißt, unsere inneren Fähigkeiten, Gefühl, Wille und Verstand sind ab der fünften Wohnung von Gott absorbiert. Und wenn es noch nicht geht, dann muss noch in der Nacht für den Geist Gott an uns arbeiten, muss noch leiden und Trauer schicken und muss noch kämpfen und ringen, damit Gott die inneren Seelenfähigkeiten, Gefühl, Wille und Verstand absorbieren kann. Auch die Erinnerung verschwindet zum Teil. Es ist nicht mehr wichtig, was war vor 5 Jahren, was war vor 30 Jahren. Es fällt uns dann schon ein, wenn wir wieder heraussteigen aus dieser Gebetsweise. Und es ist ja nicht so, dass wir ab der fünften Wohnung jetzt leider immer in diesem Zustand sind. Wir sind nicht mehr ansprechbar für die Menschen. Wir leben unser ganz normales Leben weiter. Ja? Aber wir können in diese Gebetsgnaden einsteigen. Und zwar nicht willentlich, nicht, wenn wir sagen, so, jetzt möchte ich das erleben, sondern wir gehen ins Gebet, wir bereiten uns im Gebet vor und dann kommt Jesus. Und er kommt nicht immer, er kommt nicht auf Knopfdruck. In der siebten Wohnung ist er immer da und in der sechsten Wohnung ist er sehr, sehr regelmäßig da. In der fünften Wohnung ist er hin und wieder da. Da gibt es viele Gebete, wo man noch so mit der Nacht für den Geist beschäftigt sind, wo das nicht geschieht. Aber wir haben eine beginnende Vereinigungserfahrung. Und diese Vereinigungserfahrung, bitte, großes Missverständnis, wenn man das glaubt, ist nicht sinnenhaft. Es ist nicht gefühlhaft, dass ich mir denke, ma, ist das jetzt schön und voll eins und super und urorg und so, ja? Also gar nicht, ja? Das vollzieht sich, jetzt auch nicht in der Stille, aber es vollzieht sich jetzt auch nicht ohne Sinne, aber es vollzieht sich auch nicht mit den Sinnen. Das ist, glaube ich, und das ist doch schwer auszudrücken, aber das, worum es geht, ist, dass ich es nicht machen kann, aber dass ich sehr wohl mich dazu bereiten muss. Das ist wie ein, ich muss die Hände öffnen, damit Gott was hineinlegen kann. Wenn ich die Hände nicht öffne, kann ich nichts reinlegen, weil ich habe die Hand nicht offen. Aber ich kann mir das Geschenk nicht selbst geben und ich weiß, er gibt es mir, wenn ich die Hand öffne, aber es kann auch sein, dass er mir es gerade nicht gibt, weil es halt nicht dran ist. Ja? Dann habe ich die Hand quasi umsonst geöffnet, macht aber nichts. Ich bin trotzdem beschenkt. Es war dann was anderes dran und zwar in Ordnung. Ja? Also die äußeren Sinne, die bleiben schon frei. Ich bleibe auch normal in der Welt. Ich bin jetzt deshalb nicht verrückt oder abgehoben oder alle denken sich, um Gottes Willen, was mit der oder mit dem passiert. Alles normal, ja. Ab der sechsten Wohnung wird es dann ein bisschen anders, aber das sage ich dann das nächste Mal. Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass wenn Sie merken, es gibt keine Zerstreuungen mehr, keine Gebetszerstreuungen mehr, Sie sind ganz hineingezogen in diese stark empfundene Gegenwart Gottes. Es ist so eine Mühelosigkeit zu beten. Also zumindest 20, 30 Minuten sind Sie wie verwandelt, das drückt es auch schon so schön aus, ja. Dann sind sie in der fünften Wohnung. Und was mir auch ganz wichtig ist, viele Menschen werden in die fünfte Wohnung geführt, sagt auch die heilige Teresa. Viele werden in die fünfte Wohnung geführt, erkennen es aber nicht, gehen wieder zurück, sind dann abgeschreckt vom Leiden, abgeschreckt von der Nacht für den Geist, sind wie verwirrt. Und wenn sie in der vierten Wohnung sind, dann wird auch die Reinigung für den Geist weniger intensiv. Dann sind sie froh und denken sich, jetzt geht es mir besser, Gott sei Dank. Ja? Und gehen nicht weiter. Viele halten das nicht aus. Auch viele Ordensleute halten das nicht aus. Ich finde es so wichtig, also wir alle Christen, alle Katholiken sind wirklich berufen, in die siebte Wohnung zu kommen. Und ich kann nur zu was berufen sein, wenn ich auch dazu in der Lage bin. Sonst ist das ja gemein, wenn ich zu was berufen bin, was ich nicht kann. Und viele denken sich, na, das wird nichts, ja. Das ist nichts für mich, das sollen andere machen. Ja? Das denken sich auch Ordensleute. Ja? Aber alle, und gerade die sich Gott hingegeben haben, die sind ja vorrangig berufen. Und quasi Gott steht vor ihrer Tür und sagt, bitte lass mich dich weiterführen. Und die Mutter Gottes steht da und sagt, ich bin dazu da und auch zu dir geschickt worden, dass ich dich in die nächste Wohnung führe, weil Gott braucht dich, genau dich. Und er will dich auch beschenken. Das ist keine Einbahnstraße. Das ist nicht, jetzt muss ich in die siebte Wohnung, damit ich noch mehr hackeln muss, ja, für Gott, ja. Sondern ich werde immer beschenkter, es wird immer schöner, es wird immer tiefer und gleichzeitig bin ich immer fruchtbarer, immer wirkungsvoller, ja, im Sinne Gottes, ja. Ja. Das war mal das Wichtige. Wenn keine Frage ist, kann ich weitermachen.
Wir haben jetzt noch 2 Minuten Sendezeit, wenn du da noch was hast für diese kurze Zeit, dann bitte,
ja, genau. Dann werde ich das zusammenfassen. Und also, das, worum es geht, Unterschied zu der vierten Wohnung, wo das Gebet der Ruhe ist, das bringt die Sicherheit ist in der vierten Wohnung noch nicht so stark. In der fünften Wohnung ist die Sicherheit schon stärker, aber es ist nicht häufig, diese Erfahrungen. In der sechsten Wohnung ist schon viel häufiger. Und das Gebet in der fünften Wohnung ist viel erholsamer und viel müheloser. In der dritten Wohnung oder auch in der vierten Wohnung, wo ich eben dieses Gebet der Ruhe und diese Stille und Sammlung und erworbene Beschauung, ja, also alles, was noch vor der fünften ist, das ist noch mehr mit Mühe verbunden. Da muss ich mich noch hinsetzen, da muss ich mich noch konzentrieren, da gibt es noch Zerstreuungen, ja. Aber dann ab der fünften ist es viel, viel müheloser. Letzter wichtiger Punkt, Kennzeichen der fünften Wohnung ist auch der Zweifel, ob ich da jetzt, ob diese Erfahrung echt ist oder ob es eine Einbildung ist, ob diese kontemplative Erfahrung auch wirklich was für mich ist oder ob ich es nicht lieber lassen sollte, ob ich nicht getäuscht wurde vom Bösen, der sich als ein Engel des Lichts getarnt hat. Also es bleiben in der fünften Wohnung 1000 Bedenken. Und, schreibt die Teresa, es ist auch gut, dass der Mensch diese Bedenken hat. Denn, wörtlich, wie ich schon sagte, kann uns da gelegentlich sogar unsere eigene Natur täuschen. Das heißt, in der fünften Wohnung, deshalb brauchen wir auch wieder die Nacht für den Geist, geht es um die Reinigung, dass nur das Echte überbleibt. Und deshalb sind wir auch mit wachsender Erfahrung dann, und die fünfte Wohnung dauert länger, die ist ja nicht nur 14 Tage, schwindet dann auch der Zweifel, und die Wachsamkeit bleibt aber trotzdem immer ein Gebot für die fünfte Wohnung. In der sechsten Wohnung kann die Wachsamkeit sinken, in der siebten ist die Wachsamkeit, wie soll ich sagen, wie selbstverständlich. Ja? In der siebten Wohnung passiert mir dann das auch nicht mehr, dass der Böse mich reinlegt. Da bin ich schon so erfahren und so hellhörig und so innerlich gereinigt, da bin ich sofort, kann ich sofort anspringen. obwohl ich auch in der siebten Wohnung noch sündigen kann. Lässlich natürlich, nur kleine Sünden, große werde ich nicht mehr tun, ne? Weil ich viel zu nah in Gott bin. Ne? Kann ich immer, der freie Wille bleibt bis zum letzten Atemzug, aber ich werde es ja um Gottes Willen nicht tun. Also hinterher sieht man dann deutlich, nach so einer Gebetserfahrung, wenn in der Seele eine innere Ruhe und Gewissheit zurückbleibt, dass die Erfahrung echt war. Und diese Gewissheit und diese innere Ruhe und Sicherheit kann nur Gott einbringen. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke Ihnen, dass Sie wieder durch diesen Aufstieg auf den Karmelberg mitgegangen sind. Es ist noch nicht das steilste Stück. Das steilste Stück ist eigentlich die sechste Wohnung, kommt dann nächstes Mal. Vielleicht kannst du, Gabi, noch das Datum ansagen, wann die sechste Wohnung ist.
Ja, das ist heute in einer Woche am 12. November.
Danke, dann ist eine Woche Pause und dann ist, weil da brauchen wir dann eine Woche Pause und dann kommt die siebte Wohnung. Danke, gut. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank auch Ihnen. Ja, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, können wie immer eine CD von dieser Sendung bei unserem Hörerservice bestellen unter der Nummer 01 710 70 72, oder schreiben Sie eine E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at. In Kürze finden Sie die Sendung auch auf der Radiothek unter www.radiomaria.at zum Nachhören und Downloaden. Ja, den Liedwunsch Gott und Mensch im Himmel vereint kann ich leider nicht mehr erfüllen. Dieses Lied ist mir nicht bekannt und auch dem Computer nicht. So hören wir jetzt zum Abschluss das Lied Unsere wahre Heimat ist im Himmel.
See you.